Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Das hier ist die letzte reguläre Folge vor der Sommerpause. In 2 Wochen gibt es dann noch was ganz Besonderes für euch. Aber wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Sandra, Angela, Markus, Lisa, Amelie, Britta, Birgit, Henriette, Hanna und Sigrid. Wenn du Große Töchter gut findest und möchtest, dass es diesen Podcast weitergibt, dann kannst du ihn freiwillig supporten auf steadyhq.com/großetöchterpodcast. Man kann Große Töchter ja überall gratis hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt, aber man kann, wie gesagt, auch mit einem kleinen monetären Beitrag dazu beitragen, dass es diesen Podcast weitergeben kann. Das geht eben auf Steady und auf Apple Podcasts. Den Link dazu findest du in den Shownotes. In der heutigen Folge ist Deborah Eller zu Gast und ich wollte sie schon vor ein paar Monaten einladen. Da hat sie Stories auf Instagram gemacht zum Begriff der sexualisierten und sexuellen Gewalt und warum sie den Begriff der sexuellen Gewalt präferiert. Ich fand das damals sehr spannend, weil das ein Thema ist, das mich auch schon ganz lange umtreibt und da ich auch schon ganz lange diese Diskursveränderung in Richtung der Verwendung des Begriffes sexualisierte Gewalt sehr kritisch sehe. Und Deborah hat da einige Gedanken, die ich schon lange hatte, sehr präzise auf den Punkt gebracht, auf eine viel eloquentere Art und Weise, als ich es je könnte. In der heutigen Folge spreche ich mit ihr über das Thema weibliches Begehren. Da hat sie nämlich vor kurzem einen Essay dazu veröffentlicht, den ich sehr, sehr lesenswert finde. Wir haben uns außerdem über Männlichkeit unterhalten, darüber, wie unterschiedliche feministische Strömungen auf das Thema Begehren blicken und selbstverständlich haben wir auch über das Thema Pornografie gesprochen. Viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Deborah.
Hi.
Es freut mich sehr, dass du heute hierher gekommen bist, den langen Weg nach Wien auf dich genommen hast und dann auch noch dich mit meiner Türklingel rumschlagen musstest. Magst du mal kurz, also ich beginne ja alle meine Folgen mit der Frage, wer bist du und was machst du? Magst du mal kurz den ZuhörerInnen sagen, wer du bist und was du so treibst?
Ja, also nenn mich gern Debbie, das ist mir lieber.
Okay. Debbie?
Ja, ich glaube, die formal richtige Antwort ist, dass ich noch Studentin bin im Master Soziologie. Ich mache aber eigentlich noch ganz viele Sachen links und rechts davon und studiere eigentlich gar nicht mehr wirklich. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Seminar tatsächlich gesessen habe. Ich bin auch Referentin bei der bundesweiten Studierendenvertretung FZS. Mein Posten heißt Referentin für Antifaschismus, Antirassismus und Emanzipation, wo ich vor allen Dingen zu den Themen Antisemitismus am Campus arbeite, neurechten Formierungen, also LGBT-Feindlichkeit und Frauenfeindlichkeit und all diese Themen. Und ich habe auch die Kampagne Femspotlight gestartet vor ein paar Jahren. Da geht es um männliche Gewalt. Mhm. Ja. Außerdem bin ich noch Vorsitzende der Gesellschaft für kritische Bildung. Da geht es um kritische Gesellschaftstheorie und Bildung, wie der Name schon sagt. Und ich schreibe noch für die Jungle World, vor allen Dingen auch über Frauenfeindlichkeit und Themen Feminismus und Antisemitismus.
Du hast ja im Sammelband Das Subjekt Frau einen Text geschrieben zum Thema weibliches Begehren. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich mit dir heute sprechen wollte. Was verstehst du denn unter weibliches Begehren? Es sind ja 2 Begriffe drin, die man eigentlich erklären müsste. Einerseits den Begriff Begehren und andererseits den Begriff weiblich.
Ich würde vielleicht mit einer Anekdote anfangen zu dem Thema. Also ich bin ja jetzt schon seit einigen Jahren irgendwie in der feministischen, linken, wie auch immer, Szene unterwegs. Und es gab ja so diesen sexpositiven Trend. Und ich habe damit so ein bisschen gehadert, weil meine Freundin zu mir kam und gesagt hat, sie macht so sinnliche, ich glaube Tantra nennt man das, Massagen. Irgendwie wollte sie mich dazu verleiten, überreden, überzeugen, wie auch immer, dass ich das auch mache, halt bei fremden Leuten, für Geld auch, weil sie das irgendwie ganz toll fand. Und ich habe gemerkt, dass ich es auf gar keinen Fall wollte und dann in Erklärungsnot kam, warum denn nicht. Und seitdem habe ich mich von dem Thema gern so ein bisschen oder allgemein alles, was mit sexuellen Handlungen zu tun hat, auf so einer theoretischen Ebene entfernt, weil das alles so ein bisschen suspekt war. Natürlich kann man sich davon nicht loslösen, weil jeder Mensch begehrt eben. Und hier bin ich wieder. Also begehren. Einfach gesagt ist es quasi ein seelischer Antrieb, der halt jedem Menschen, jedem Subjekt innewohnt. Es geht dann nicht nur um diesen Sexualtrieb, ist ja eher diese physische Komponente, sondern ja eben so eine innerpsychisch vorliegende Sache. Man könnte das jetzt noch weiter definieren. Es gibt da auch Streitigkeiten, auch auf psychoanalytischer Ebene, was genau das Begehren jetzt ist. Ob das die Suche nach etwas Verlorenem ist, ob das das Bedürfnis ist, irgendwie ganz zu sein, weil man vorher einen Mangel spürt. All diese Auslegungen gibt es. Und das weibliche Begehren, ganz platt gesagt, ist das Begehren von Frauen beziehungsweise von Menschen, die unter den gesellschaftlichen Bedingungen des Frauseins leben. Was auch noch wichtig ist zu sagen, ist jetzt, dass nicht jedes weibliche Begehren irgendwie nach Schema F abläuft, also es ein homogenes, gleiches Begehren für alle Frauen gäbe, sondern das natürlich auch nochmal von biografischen Faktoren abhängt.
Das Thema Sexualität, um es jetzt ganz sehr allgemein zu fassen, ist ja eins eigentlich der Spaltungsthemen in feministischen Debatten. Ja. Also so Themen wie Prostitution oder Sexarbeit, die Debatte um Pornografie, die Debatte um jetzt auch wieder ganz aktuell so sexpositiver Feminismus oder Liberalfeminismus auf der einen Seite und dann Sex unter Anführungszeichen negativer Feminismus, Radikalfeminismus auf der anderen Seite. Diese Debatten sind ja quasi so die Kernspaltungsdebatten im Feminismus. Ja. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen einen Überblick geben, wie die unterschiedlichen Positionen sich gestalten, vor allem wenn man so diese Begriffe sexpositiver Feminismus oder Liberalfeminismus versus sexnegativer Feminismus oder Radikalfeminismus mal so aufmacht? Was sind da so die, genau, wie kann man das darstellen?
Das ist eine Riesenfrage. Also es gab mal die Feminist Sex Wars, wo angefangen wurde, die Frage nach der Sexualität und dem weiblichen Begehren so auszufechten. Ich denke, dass diese Bezeichnungen Radikalfeminismus, Liberalfeminismus, Sexpositiv, Negativ auch häufig so eine abwertende Fremdbezeichnung sein können, beziehungsweise eine Selbstbezeichnung, die sich natürlich klar von anderen Positionierungen dann abgrenzen soll. Wie das halt so ist im Feminismus, wir streiten alle sehr viel und gerne. Und der Hauptunterschied, den ich in meinem Text ausgemacht habe, ist eben diese Idee vom Begehren und Emanzipation, die halt sehr unterschiedlich sein kann. Also bei den sexpositiven Feministinnen möchte man sich halt nicht um sein Begehren betrügen lassen als Frau. Also wir haben nicht nur den Mann, der irgendwie seinen Spaß hat, wir ertragen das und dann ist die Sache beendet, sondern wir sagen, na, wir wollen jetzt auch mal, ich sag mal, ein Stück vom Kuchen haben. Mhm. Und deswegen wollen wir jetzt auch diese Begehrensposition aktiv besetzen, eben durch eine aktive Sexualität, die wir einfordern. Das wäre dann Emanzipation durch Begehren, durch aktives Begehren. Die andere Seite habe ich genannt Emanzipation des Begehrens, so heißt ja auch mein Essay. Da, das ist eine radikal-feministische Tradition, die eben sagt, naja, das Begehren der Frau ist ohnehin schon durch die Situation der Frau, in der wir uns befinden eben alle, so zugerichtet, dass wir selber erstmal uns damit auseinandersetzen müssten, was wir eigentlich begehren und warum. Und dieses Begehren eigentlich befreit werden müsste, eben von einer hierarchischen Geschlechterordnung oder platt gesagt von Patriarchat. Mhm.
Ich merke, dass ganz viele Feministinnen und ich eingeschlossen da immer wieder so ein bisschen strugglen zwischen den unterschiedlichen Positionen. Ich habe ganz zu Beginn meiner feministischen Sozialisation sehr viel radikal-feministische Texte, auch sehr viel öko-feministische Texte gelesen und da eher so eine die Position irgendwie, also oder die Position mir sehr, wie soll ich sagen, mich sehr viel mit der Position auseinandergesetzt, die jetzt sozusagen als sexnegative Position bezeichnet werden würde. Dann mich mit sehr viel mit Queer-Feminismus auseinandergesetzt, wo es ganz viel geht um irgendwie, ja, auch Pornografie zum Beispiel als Mittel, um Geschlechterrollen aufzubrechen oder eigentlich als Emanzipationstool. Und war dann eine Zeit lang so habe dann eine Zeit lang beide Positionen irgendwie mit mir rumgetragen und habe nicht so richtig eine Position gefunden selber. Und in den letzten Jahren habe ich mich wieder mehr radikal feministischeren Positionen in Bezug auf das Thema Sex zugewandt. Und das ist eine Entwicklung, die ich bei ganz vielen Frauen wahrnehme. Es gibt ja ganz viele Trends gerade, auch auf Social Media, die darauf verweisen, dass Sexualität oder dass so diese Zeit des Liberalfeminismus in Bezug auf Sexualität so ein bisschen vorbei ist. Ja, ich sage so Stichworte wie 4B zum Beispiel, ja. Die eine ganz, also wo es ja gar nicht nur darum geht, das Begehren zu, also wo es gar nicht um Emanzipation des Begehrens geht, sondern so um ein ganz radikales Nein, ja. Also noch eine viel radikalere Position, als du sie vertrittst, so. Wie nimmst du den gegenwärtigen Moment wahr? Meine Frage ist gerade ein bisschen wirr, weil ich das auch nicht vorbereitet war und nicht gerade irgendwie so ein bisschen drüber nachgedacht habe. Aber wie ist so deine Gegenwartsanalyse gerade in Bezug auf feministische Diskurse? Hast du auch den Eindruck, dass sich da gerade was verschiebt auch im veröffentlichten Diskurs und im öffentlichen Diskurs?
Also ich glaube, dass das Alter, in dem Frauen bzw. junge Frauen, Mädchen Sexualität nachweisen müssen, immer jünger werden quasi, immer weiter zurückgeht.
Was meinst du mit Sexualität nachweisen müssen?
Dass Frauen quasi zum Sexualobjekt gemacht werden. Das ist ja etwas, was in jedem Alter stattfindet, ne, aufgrund vom männlichen Blick. Wir müssen übrigens gleich über Männlichkeit reden.
Ja.
Ein ganz zentraler Punkt dabei. Aber dass quasi der Druck immer größer wird oder dass die Frauen, die den Druck verspüren, immer jünger werden, halt bestimmten Weiblichkeitsbildern nachkommen zu müssen und diese immer mehr in so eine sexualisierte Form gehen, was vielleicht auch durch so einen Popfeminismus gezeigt wird, ne? Dass man halt sagt, okay, wir sind eine starke Frau und zu einer starken Frau gehört halt auch, dass man seine Sexualität ownt und das geht dann mit einem bestimmten vielleicht auch Style einher, also Kleidung und das Schwierige ist natürlich jetzt irgendwie Frauen vorzuwerfen, naja, du, also ich möchte jetzt gar kein Slutshaming beschreiben, ne? Oder sowas, du ziehst dich ja irgendwie so an und deswegen möchtest du es ja offenbar, sondern naja, also es ist halt, der Druck ist groß, dem nachzukommen. Und damit möchte ich nicht sagen, eine Frau, die sich so oder so anzieht, hat sich dem irgendwie gebeugt und ist dann selber schuld, wenn sie sexualisiert wird, sondern nee, es ist einfach eine Normalisierung von extrem sexualisierten Körpern und ein bestimmter gesellschaftlicher Druck, der damit einhergeht. Also ich kann auch total verstehen, dass man eben als Feministin sagt, ich möchte mich nicht um mein Begehren betrügen lassen, weil ein Begehren ist halt ein menschliches Bedürfnis oder zentral eben für Subjekte und deswegen ist das ja auch einzufordern. Ich glaube nur, dass diese sexpositiven oder feministische Pornografie und all sowas, diese Position halt so tun, als ob wir schon einen Zustand der befreiten Sexualität erreicht hätten und das haben wir halt eben nicht, weil wir eben noch unter patriarchalen Herrschaftsverhältnissen leben. Und ich denke, die Feministinnen, die dann in Anführungsstrichen sexnegativ sind, die haben halt diese Gewaltförmigkeit von sexuellen, heterosexuellen Begegnungen verstanden und gesehen und sagen dann, warum soll ich denn überhaupt noch Sex mit Männern haben, wenn es eben dieses Gewaltverhältnis ist, wenn ich immer wieder erniedrigt oder objektifiziert werde oder immer die Gewaltdrohung im Raum steht, ob ich jetzt mal einen okayen Typen abbekommen habe oder nicht. Oder mit nach Hause genommen habe. Und dieses Nein einfach, dem den Riegel vorzuschieben, ich glaube, das wird immer weniger in der feministischen Szene, aber ist durchaus noch verständlich. Also ich habe auf jeden Fall einige Frauen, die sagen, ich möchte gar nichts mehr mit Männern zu tun haben und dann weiß ich nicht, hole ich mir die Sextoys und dann ist es auch okay, aber es ist natürlich auch eine Resignation.
Mhm. Allerdings wurde gerade heterosexuelles Begehren oder Heterosexualität von Feministinnen ja im Laufe der feministischen Theorie und Bewegungsgeschichte ja immer wieder problematisiert. Also das ist ja auch nichts Neues. Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, warum das so ist. Was wurde an Heterosexualität problematisiert und an heterosexuellen weiblichen Begehren? Du hast ja schon die Frage gestellt, warum soll ich mich überhaupt noch mit Männern abgeben? Ja, warum denn?
Ja, also eine sehr bekannte Radikalfeministin, auf die sich immer wieder bezogen wird, ist Catherine MacKinnon. Und die hat diesen ganz berühmten, sehr plakativen Satz geprägt. Man fucks women, subject, verb, object. Und es wird halt natürlich gesagt, naja, die Frau wird in Anführungsstrichen gefickt und deswegen wird sie schon zu dem Objekt gleichgemacht. Und das ist diese Gewaltförmigkeit, die man quasi aus Heterosex erstmal nicht rausbekommt. Allein schon auf so einer genitalen Ebene, die dann natürlich aufgemacht wird, auch allein schon die grammatische Struktur zeigt das. Und sie geht so weit zu sagen, die Frau wird ja quasi übermannt, im wahrsten Sinne des Wortes, und erniedrigt im Sexualakt. Und das ist halt ja ein allgemeines Problem, dem man sich stellen muss. Was sie auch gemacht hat, ist die Frage nach dem Begehren an sich zu stellen als Geisteszustand eben. Also sie hat nicht nur platt gesagt, naja, okay, da kann man wohl nichts machen. Es gibt halt diese genitale Ebene, das war's dann. Nee, natürlich nicht. Sie hat das jetzt nicht nur so biologistisch aufgezogen, sondern gesagt, die Frau scheint sich ja irgendwie zu unterwerfen. Naja, warum ist es denn so? Es ist ja keine Freiwilligkeit dahinter, sondern ein Zwangsverhältnis. Und warum gibt es überhaupt dieses weibliche Verlangen nach, naja, nach der Akzeptanz dieses Zustandes, der natürlich also kein Freiwilliger ist. Und sie möchte halt Emanzipation dadurch erreichen, dass man halt als Frau nicht nur auf die patriarchalen Herrschaftsverhältnisse reflektiert, sondern auch eben auf seine eigenen internalisierten Normen und vielleicht auch Misogynie, um da halt raustreten zu können. Es ist halt ein anderer Herrschaftsbegriff, als der meistens gerade vorliegt in feministischen Analysen. Da wird ja Herrschaft häufig mit Macht gleichgesetzt. Ich finde so einen Herrschaftsbegriff der kritischen Theorie Adornos interessanter, wo gesagt wird, naja, es gab natürliche Entwicklungen auch von Herrschaft. Nicht mehr nur in personalen Verhältnissen, es steht jemand vor dir und sagt, mach dies und wenn du das nicht machst, dann fängst du dir ein oder wie auch immer, sondern in depersonalen bzw. subjektlosen Herrschaftsverhältnissen. Da ist es eben so, dass Ideologie, zum Beispiel Misogynie, in die Subjekte schon eingedrungen ist, also internalisiert wurde und man sich selbst schon beherrscht. Und dann gibt es natürlich noch äußere Zwänge, ökonomische, patriarchale, wie auch immer. Ne? Also Herrschaft ist eben nicht nur an eine konkrete Person geknüpft, sondern durchdringt uns quasi alle. Und das muss eben reflektiert werden, um tatsächlich eine Emanzipation der Subjekte zu erreichen.
Und genau diese Idee von Herrschaft, und das ist, glaube ich, ein Kern des Missverständnisses oder des Streits zwischen Feministinnen, nämlich dass sich daraus ja ergibt, dass die freie Wahl in patriarchalen Verhältnissen ja nur sehr, sehr bedingt bestehen kann. Ne? Also so quasi, ich weiß ja gar nicht, was ich will, ne? Wenn wir jetzt über Begehren sprechen. Ich kann es auch vielleicht auch gar nicht wissen, weil dieses Begehren und überhaupt mein ganzes Wollen als Mensch, mein Subjektsein schon so durchdrungen ist von patriarchalen Verhältnissen und patriarchalen Normen.
Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass es missverstanden werden könnte, deswegen will ich was konkreter werden.
Ja, gerne.
In meinem Essay beziehe ich mich ja auch auf Minna Funk, die ich für einige Texte sehr schätze, aber ja, hier kritisiere ich sie eben für ein paar feministische Takes. Sie hatte ja so einige Desidentifikationsmomente mit deutschen Feministinnen, die ja auch mal gegen sie geschossen haben. Aber sie hat eben dieses Buch geschrieben, Who Cares?, wo sie so eine radikale Subjekthaftigkeit der Frau postuliert und halt sagt, naja, ich kann ja gar nicht zum Objekt gemacht werden, denn ich bin ja Subjekt. Also sie versteht Subjekthaftigkeit, würde ich sagen, und Objektifizierung ein bisschen falsch, aber vielleicht kommen wir noch gleich zu dem Punkt. Ich gehe erstmal weiter mit dem Beispiel. Sie redet halt über den Blowjob und sagt, naja, für mich ist es ein aktives Dominanzgebaren von mir oder von Frauen, der Blowjob, denn ich nehme den Penis in den Mund und tue ja aktiv was und bin eigentlich auch in einer ganz guten Position, weil ich kann ja jetzt machen, was ich will, ist mir ja völlig ausgeliefert und sagt, naja, das ist doch was Aktives, das ist nichts Passives und warum denn eigentlich irgendwie diese Abwertung des Blowjobs als irgendwie eine erniedrigende Praxis für die Frau? Aber was sie ja auch gleichzeitig macht, ist erstens, sie bleibt in dieser Aktiv-Passiv-Unterscheidung und möchte ja nicht auf der Verliererseite des Sex stehen. Ne? Die Verliererseite ist ja eigentlich die weibliche, deswegen sagt sie, sie ist aktiv. Aktiv wird ja immer noch mit Männlichkeit verknüpft. Mhm. Und wenn sie selber noch sagt, naja, das ist ein Dominanzgebaren, das ist ja gar nicht unterwerfend, dann merkt man in dieser Aussage ja schon, dass sie sich bewusst ist, dass es eigentlich als eine erniedrigende Praxis angesehen wird. Und wenn man jetzt als Frau, weil man Bock hat oder auch nicht, ne, eben halt jemanden einem bläst, wie man so sagt, dann geschieht das ja nicht im luftleeren Raum. Also du weißt ja, wie das konnotiert ist als Frau, ne, durch die ganze Popkultur, Pornografie, wie auch immer. Und selbst wenn du sagst, für dich ist es eigentlich gerade okay, weil oder du hast richtig Bock drauf, dann kannst du dich ja nie davon freimachen, dass es halt mit Erniedrigung gegenüber der Frau in Verbindung gebracht wird. Also dieses auf einmal irgendwie qua Selbstproklamation befreien von irgendwelchen misogynen Zuschreibungen ist halt eben nicht möglich, weil eine Frau ja sich die ganze Zeit in ihrem Leben dadurch navigieren muss. Mhm. Vielleicht sprechen wir auch noch gleich über die patriarchale Dividende, die da auch nochmal wichtig werden wird.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf etwas zurückkommen, was du gerade eben gesagt hast, nämlich mit dieser Idee von Dominanz und Unterwerfung, die in patriarchalen Verhältnissen beim Sex sozusagen schon eingeschrieben ist. Du kritisierst ja in deinem Text auch, dass die bloße Umkehrung dann eben auch kein feministischer Akt ist. Was genau meinst du damit?
Genau, also vielleicht nochmal kurz sagen, was die Umkehrung wäre. Also Mann ist aktiv und dominant, Frau ist passiv und unterwerfend. Ich meine, das ist ja in dem Sinne auch schon das, was wir bei McKinnon hatten, ne? Also Man fucks women, Subject, Verb, Object. Und wenn man sagt, okay, irgendjemand muss passiv sein, das soll jetzt aber nicht mehr die Frau sein, wir drehen es halt einfach um, dann ist es schon ein feministischer Akt, dann bezieht man sich ja immer noch eben auf diese Zweiteilung, die ja, abgesehen davon, dass ich den Frauen wünsche, dass sie auf der besseren Seite stehen in aktuellen Verhältnissen, trotzdem noch mit einer Erniedrigung einer Person einhergeht. Also auch dies würde ich mir nicht wünschen. Ne? Also Feminismus ist für mich, für Frauen da, nicht primär für die Männer, aber ich möchte natürlich auch, dass es allen Menschen letztendlich gut geht. Das weitere Problem ist, dass man halt in dieser Subjekt-Objekt-Begegnung, also in dieser Logik, natürlich verhaftet bleibt. Ne? Also wenn die Frau jetzt Subjekt wäre und der Mann Objekt, dann ja gut, dann haben wir immer halt immer noch eine Begegnung, die nicht auf Augenhöhe ist. Ich argumentiere ja in meinem Text dafür, dass es eine Subjekt-Objekt-Subjekt-Objekt-Begegnung geben müsste, weil eben auf der Ebene der Sexualität das Gegenüber immer etwas Objekthaftes hat, weil es als Sexualobjekt quasi das Ziel meines Begehrens ist. Das heißt, was die Frau ja eigentlich macht, sie hat Lust auf den Mann in ihrer physischen Begegnung mit ihm auch als Objekt. Aber meistens ist es ja bei Frauen so, dass sie wissen, dass sie da auch ein Subjekt gegenüber haben. Das ist was auf der männlichen Seite nicht immer der Fall ist. Also na, eben durch diese, ja, durch eine misogyne Gesellschaft und Abwertung der Frau ist es halt da, dass die Subjekthaftigkeit von Frauen ja häufig abgesprochen wird. Komplett das Objekthafte wegstreichen, argumentiere ich halt, das geht nicht, weil es eben ja diese sexuelle, physische Komponente hat. Aber wenn ich weiß, dass mein Gegenüber mir Subjekt und Objekt gleichzeitig ist, also ich jetzt als Frau, dann ist es ja auch nur fair einzufordern, dass auch ich gleichzeitig Subjekt sein kann für mein Gegenüber. Und das ist es halt, für das wir streiten müssen. Und das, momentan gibt es halt diese Wechselseitigkeit per se in oder meistens nicht in heterosexuellen Begegnungen. Ne? Die Frau ist dann nur Objekt, obwohl sie natürlich auch Subjekt ist. Mhm.
Mhm. Du hast schon gesagt, du würdest gerne über den Begriff patriarchale Dividende sprechen. Kannst du den Begriff vielleicht mal erklären, weil vielleicht kennen das nicht alle?
Ja, gerne. Also ich habe eben ja schon gesagt, dass das Begehren von Frauen nie unvorbelastet vorliegt, selbst wenn man mal einen tollen Typen an Land gezogen hat, bei dem man sich eigentlich keine Gedanken machen müsste, falls es diese denn geben sollte, naja, dann ist es trotzdem irgendwie vorbelastet, allein durch die Erfahrung, die Frauen in dieser Gesellschaft machen. Patriarchale Dividende meint eine generelle Komplizenschaft zwischen allen Männern. Das heißt, ein paar Männer, viele Männer, sind gewalttätig Frauen gegenüber, sind frauenverachtend und dominant und abwertend. Und das wissen Frauen einfach. Ne? Also wir alle haben vielleicht selber schon sexuelle Gewalt oder physische, psychische, wie auch immer, erlebt durch Männer. Qua Frau sein, eben weil wir Frauen sind. Wir wissen von den vielen Feminiziden, die es gibt. Wir haben vielleicht Freundinnen, denen allerlei Schreckliches passiert ist wegen Männern. Und dieser tolle Mann, mit dem ich dann jetzt nach Hause gehe, der kann quasi darauf bauen, dass ich weiß, dass potenziell eine Bedrohung von Männern ausgeht. Und selbst wenn er sich das nicht zunutze machen will, weil er eben so ein toller Typ ist, profitiert er eben davon, dass ich vielleicht an einem gewissen Punkt mich nicht traue, Nein zu sagen oder meine Rechte durchzusetzen, weil ich eben nicht weiß, naja, dreht er gleich durch und wird er mir seinen Willen gewaltsam aufzwingen. Also das ist eben die patriarchale Dividende, die auf der Seite der Männer eingestrichen wird. Sie profitieren davon, dass andere Männer mindestens gewalttätig sind und müssen selber gar nicht gewalttätig werden, um schon impliziten Bedrohungsszenario aufzubauen. Ich rede sehr häufig mit Männern darüber, weil ich will, dass denen das bewusst ist. Und ein paar liebe Freunde von mir, das meine ich ernst, ich mag die wirklich gerne, sagen dann aber, naja, aber ich will das ja gar nicht. Also ja. Für mich ist das ja auch blöd. Ich will ja auch irgendwie unvorbelastet einen schönen Abend mit einer Frau haben können. Ja. Und dann verstehe ich, dass denen das ein Bedürfnis ist, aber gleichzeitig denke ich so, naja, es gibt ein einseitiges Potenzial der Nutzbarmachung dieser Dividende und die liegt halt auf deiner Seite, auf der Seite von meinem Freund und nicht auf meiner. Und es ist kein gleichwertiges Leid, das wir haben, ne? Weil also für dich ist es dann vielleicht ein bisschen unangenehm, potenziell der böse Typ in meinen Augen zu sein. Für mich ist es halt angsteinflößend in letzter Konsequenz.
Du hast vor einiger Zeit sehr tolle Insta-Stories gemacht zu einem Thema, das auch etwas ist, was mich sehr beschäftigt, weil ich nämlich die Begriffe sexuelle und sexualisierte Gewalt parallel verwende und nicht dazu übergegangen bin, nur sexualisierte Gewalt zu verwenden, was ja in feministischen Kreisen in letzter Zeit sehr en vogue ist. Du sprichst von sexueller Gewalt. Warum denn? Und kannst du vielleicht mal erklären, welche unterschiedlichen Positionen sich in diesen Begrifflichkeiten auch auftun und warum du dich für sexuelle Gewalt entscheidest in deiner Wortwahl, ja?
Ja, sehr gerne. Also ich habe eine Broschüre rausgegeben vor einigen Jahren, wie gesagt, zu männlicher Gewalt. Und die hieß auch noch sexualisierte Gewalt. Mhm. Und dann habe ich mich mit einigen Autoren irgendwie auseinandergesetzt, mit Rolf Pohl und Kim Poster, namely. Und habe es total bereut, danach, als ich die rausgegeben habe, mit Texten von denen, weil die natürlich von sexueller Gewalt sprechen. Aber okay, erstmal zu sexualisierter Gewalt. Ja. Ich kann den Impuls total nachvollziehen, von sexualisierter Gewalt zu sprechen, weil man sagt das ja eben, weil man diesen Übergriffen nicht bescheinigen will, legitimer Sex zu sein. Und das sind sie natürlich auch nicht. Und deswegen sagt man eben sexualisiert und nicht sexuell, weil es klingt dann vielleicht in einigen Ohren so, als ob das eine sexuelle Handlung wäre. Und da möchte man auf gar keinen Fall Gewalt drin haben, weil das ist natürlich verachtenswert und das wollen wir alle nicht. Also, klang jetzt ironisch, ne? Wie gesagt, ich finde es absolut nachvollziehbar. Aus psychoanalytischer Sicht, die ich eben einnehme, ist es aber falsch. Und es ist deswegen falsch, weil die männliche Seite eben vernachlässigt wird. Und die Perspektive des Opfers einzunehmen und zu sagen, naja, man möchte da auch nicht irgendwie einen falschen Begriff verwenden, der sich nicht gut anfühlt, ist zwar richtig, aber wir müssen uns eben mit Täterschaft und mit Männlichkeit auseinandersetzen, weil das sind halt die Leute, die das machen und wir müssen verstehen, warum die das machen. Und Männer haben halt nicht so ein rationales Kalkül immer, ne? Das mag es vielleicht in einigen Fällen geben, aber Männer haben nicht so ein rationales Kalkül, dass sie sagen, okay, ich unterwerfe jetzt die Frau und benutze sexuelle, sexualisierte Gewalt als Instrument, um mein Mittel durchzusetzen. Also die Fälle mag es geben, aber das ist nicht eigentlich die typische Variante. In männlicher Sexualität ist an sich schon etwas Gewalthaftes und Misogynes eingeschrieben, eben nicht, weil, weiß was ich, sie biologisch so wären oder so, sondern eben, weil sie ja in dieser Gesellschaft zu Subjekten geworden sind. Und damit will ich das nicht entschuldigen, ich versuche nur, das zu erklären. Jeder Mann ist dafür verantwortlich, kein Arsch zu sein, das möchte ich hier nochmal festhalten. Mhm. So, Rolf Pohl hat so eine bestimmte Art, Männlichkeit zu beschreiben. Und zwar löst er das über die Begriffe Abhängigkeitsangst und Autonomiebestreben. Er sagt, dass das Ideal an Männlichkeit eben Autonomie ist und so eine Art von Allmacht, die eigentlich von gar keinem Menschen jemals erreicht werden kann. Wir leben in einer Gesellschaft und wir sind abhängig von anderen Subjekten und Anerkennung und wie auch immer. Er merkt irgendwie, dass er natürlich auch, also der Mann, nach Nähe strebt und das muss er dann abwehren, weil es eben mit diesem Männlichkeitsideal in Konflikt gerät und dann wird er quasi aggressiv eigentlich gegen sich selbst und projiziert das allerdings, diese verdrängte Aggression auf die Frau und ja, genau, hat deswegen so ein ambivalentes Verhältnis zur Frau. Ich glaube, Polen nennt es eine Ambivalenz von Abneigung, Hass, aber auch halt sexuellem Verlangen. Das heißt, die Sexualität ist halt, wie gesagt, unglaublich widersprüchlich aufgeladen auf der Seite des Mannes, wenn er eben Misogynie nicht reflektiert und aufarbeitet. Ne? Alle Männer sind dazu in der Lage, wie gesagt, selber schuld, aber gut. Und deswegen hat er eben Lust an sexueller Gewalt. Also für ihn ist es sexuell. Sein Ziel ist die Triebbefriedigung bei einem sexuellen Übergriff. Und wenn man jetzt sagt sexualisiert, dann klingt das Sexuelle wie so eine Nebensächlichkeit. Und dann reden wir nicht mehr darüber, was ist männliche Sexualität. Das müssen wir aber eben tun. Das müssen vor allen Dingen auch Männer tun und sich damit auseinandersetzen. Es klang gerade so, als ob ich sage, alle Männer wären per se irgendwie qua Mann sein übergriffig. So meine ich das nicht. Ich glaube nur, dass allen Männern das, ja, in die Sexualität reingelegt wurde, also sie selber da hin, also zum Subjekt geworden sind über diese Komponente. Und ob jetzt ein Mann tatsächlich gewalttätig wird oder nicht, hängt natürlich nochmal von anderen Faktoren ab. Aber ja, Männlichkeit muss von Männern eben reflektiert werden. Also deswegen muss man ja auch über die Täter reden.
Das heißt, du vertrittst auch die Position, dass der Begriff sexuelle Gewalt auch deshalb wichtig ist, um ein gutes Verständnis dafür zu kriegen, aus welchen Gründen Übergriffe überhaupt stattfinden.
Ja.
Kann man das so zusammenfassen?
Auf jeden Fall. Was auch noch da dranhängt, ist diese Debatte von Männlichkeitsentwürfen. Mhm. Also wir wollen irgendwie jetzt keine hegemoniale oder toxische Männlichkeit mehr. Das finde ich eben auch falsch. Deswegen rede ich auch nicht von Männlichkeiten, sondern von Männlichkeit per se. Weil ich sagen würde, naja, also der positive Männlichkeitsentwurf, den wir eigentlich irgendwie haben wollen, ist ja, Männer sollen ja auch sensibel sein, einfühlsam, sozial, nicht gewalttätig, ne? Also eigentlich so Charaktereigenschaften, die auch stereotyp als weiblich irgendwie benannt werden oder Frau zugeschrieben würden. Aber offenbar finden wir, dass die allgemein bei allen Menschen erstrebenswert sind. Und wenn die doch so erstrebenswert sind, egal was für ein Geschlecht man hat, dann braucht man ja eigentlich nicht mehr von positiver Männlichkeit zu sprechen, sondern kann man sagen, ja, Männer sollen sich halt menschlich verhalten. Und klar ist es gut, wenn es Männer gibt, die als ideal herhalten können, aber nicht wegen einer idealen Männlichkeit, sondern einfach, weil sie Männer sind, die sich vernünftig, klug, wundervoll, wie auch immer, gebaren.
Das heißt, du plädierst auch dafür, das Konzept Männlichkeit an und für sich kritisch zu hinterfragen und nicht eine negative Männlichkeit mit einer positiven zu ersetzen.
Genau, also wie Kim Poster es, finde ich, sehr schön gesagt hat, Männlichkeit verraten, so heißt ja auch sein Buch. Ich glaube, das ist eine gute Devise. Mhm. Also wir brauchen keinen positiven Männlichkeitsentwurf, wir brauchen vernünftige Männer.
Die auch sicher an Frauen Vorbilder nehmen können. Das wird immer vergessen in dieser ganzen Debatte, wenn es darum geht, dass Männer Vorbilder brauchen. Und ich denke mir immer so, ja, aber wären noch genug da, ne? Ja. Aber das sind halt Frauen, ganz oft. Und ich habe schon den Eindruck, dass Männer irgendwie dadurch, dass sie von klein auf lernen, Frauen zu entmenschlichen und Mädchen zu entmenschlichen, zuerst Mädchen, dann Frauen, und überhaupt gar nicht das ganze Menschen zu sehen und eher so als Objekte, von denen man sich abgrenzen muss, und die man dann später begehrt, aber von denen man sich zuerst mal abgrenzen muss und sich möglichst unterscheiden muss. Dadurch steht das gar nicht als Möglichkeit im Raum, dass man sich ja eigentlich auch an den Frauen, die es da so gibt da draußen, ein Vorbild nehmen könnte.
Siehst du mal, ich bin auch gerade darauf reingefallen. Völlig schockiert gerade bin ich.
Was meinen wir denn eigentlich, wenn wir sagen, das ist ein Begriff, der ganz oft verwendet wird, Objektifizierung oder Frauen werden objektifiziert? Das ist schon meine Frage.
Ja, ich habe das ja auch in meinem Buch, ich will jetzt gar nicht die ganze Zeit auf Mirna Funk rumhacken, aber...
sie ist übrigens auch schon zu Gast gewesen in diesem Podcast, in einer sehr hörenswerten Folge, die kann man sich auch, ich weiß jetzt nicht, welche Nummer es ist, aber ich werde es verlinken nochmal in den Shownotes. Das ist keine Anti-Mirna Funk-Folge.
Nein, genau. Nee, ich hab mir die Folge auch angehört.
Kurze Side Note. Mir ist es ja in diesem Podcast auch wichtig, verschiedene feministische Positionen zu Wort kommen zu lassen. Deshalb finde ich das ganz gut, dass man auch kritisch auf andere Frauen referenziert, die in diesem Podcast vorkommen.
Alles klar. Okay, ich versuche kein schlechtes Gewissen zu haben.
Ja.
Nee, Mirna Funk sagt an einer Stelle in ihrem Buch, Ja, wenn mich jemand als Schlampe bezeichnet, dann weiß ich ja, dass ich keine Schlampe bin. Also nehme ich mir das auch nicht zu Herzen. Nur weil jemand zu mir Gurke sagt, weiß ich auch, dass ich keine Gurke bin oder ich werde nicht zur Gurke. Mhm. Genau. Und was sie ja damit so ein bisschen, womit sie spielt, ist ja, dass sie sagt, naja, ich bin ja, das ist ja auch ihre Hauptthese, halt Subjekt qua Mensch sein, qua Frau sein, das kann mir niemand nehmen. Und das ist auch absolut richtig. Das ist eine Erkenntnis, die man auch nur unterstreichen kann, weil es eben so häufig vergessen wird, stimme ich ihr total zu. Aber sie hat natürlich Objektifizierung nicht ganz richtig in dem Beispiel dargestellt. Also, wenn mich jemand zum Objekt macht, dann bin ich nicht auf einmal ein Gegenstand, sondern dann werden mehr die Qualitäten des Subjektseins abgesprochen. Und das wird halt bei Frauen immer wieder gemacht. Was sind das für Qualitäten? Dass wir vernunftbegabt sind, unser epistemologischer Status, also wir können Dinge erkennen, wir sind erkenntnisfähig, wir sind mündige Subjekte. Und mündige und fühlende, resonierende Subjekte. Und all das wird ja dann quasi weggestrichen, wenn man objektifiziert wird. Und was da drin ja auch steckt, ist halt, dass man einem Objekt quasi den eigenen Willen aufzwingen kann, also durchsetzen kann, was man möchte. Denn ein Objekt hat ja selber gar keinen, erstmal keine Rechte und auch kein Say, so mal auf Englisch.
Kein Mitspracherecht.
Kein Mitspracherecht, ja, ja. Genau. Keine Selbstbestimmung, was ist ja nicht mal ein Selbst. Und das ist halt, glaube ich, die schlimmste Form der Objektifizierung. Also, dass eine Frau nicht mal irgendwie adressiert wird, weil sie gar keinen, naja, weil man adressiert ja quasi Subjekte und nicht Objekte. Und nicht mal in irgendeiner Form mitbedacht wird, dass man da halt ein Gegenüber hat. Und gleichzeitig sind Männer ja nicht komplett Meschugge oder so. Die wissen ja, dass man irgendwie ein Mensch ist. Man lebt ja, man bewegt sich, man kann auch reden. Das heißt, dieses darüber sich hinwegsetzen ist natürlich auch wieder entweder ein lustvolles Moment für Männer oder wie gesagt manchmal dann doch instrumentell genutzt als Dominanzgebaren. Und ich glaube, das ist es halt die Sache, die man nicht vergessen darf. Also zum Objekt werden heißt halt eben nicht, man wird wie ein Gegenstand, man wird aber einem Gegenstand gleich gemacht. Und wenn Mirna Funk jetzt sagt, naja, ich weiß ja, ich bin keine Gurke oder keine Schlampe, dann wird ihr dieses Wissen nicht viel dabei helfen, sich quasi einen fremden, aufgezwungenen Willen entgegenzusetzen. Dann müsste sie handgreiflich werden oder so. Ne? Aber dieses Wissen rettet uns ja erstmal nicht.
Das also du meinst, sie kann sich nicht dagegen, also dieses Wissen hilft ihr nicht, wenn es darum geht, als Schlampe behandelt zu werden.
Also wenn die ganze Welt denkt, dass irgendwie eine Frau eine Gurke wäre und sie dementsprechend behandelt, dann hat man es ja auch irgendwie schwer, weil wir sind eben im sozialen Gefüge und das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Lebensrealität, ob wir jetzt eine Gurke sind oder nicht.
Du kritisierst in deinem Text ja auch die liberal-feministische Konsenstheorie. Was ist denn damit gemeint, mit dem Begriff Konsens im Liberalfeminismus? Warum ist das Konsens als so Handlungsmaxime in sexuellen Interaktionen so ein dominantes Thema? Oder warum ist es irgendwie die einzige Handlungsmaxime, über die gesprochen wird? Warum hast du ein Problem damit? Magst du das mal kurz ausführen?
Ja, also die Konsenstheorie ging mal auf den Liberalfeminismus zurück. Ich glaube, jetzt ist es vor allen Dingen eine Praxis auch in so einer queer-feministischen Szene. Mhm. Ich sage immer Consent, also auf Englisch nicht Konsens, weil das nochmal so ein bisschen eine andere Konnotation hat. Also unter Consent wird so ein transformatives Moment verstanden und ein performativer Akt. Das heißt, es geht ja meistens um sexuelle Handlungen, zu denen ich konsente. Also wenn ich jetzt meinen Konsent gebe für eine bestimmte sexuelle Praxis, dann wurde ein Vertragsverhältnis quasi hervorgerufen, jetzt aus liberal-feministischer Sicht, ich weiß nicht, ob das jetzt heutzutage alle so nennen würden, aber das war mal die ursprüngliche Idee, ein Vertragsverhältnis für einen spezifischen Zeitpunkt, für eine spezifische Handlung, also die ist nicht für immer gültig und irgendwie nicht austauschbar oder so, genau. Das heißt, sobald dieses Verhältnis hergestellt ist, ist alles, was vorher besprochen wurde und dann erfolgt, quasi legitim und in dem Sinne nicht mehr anfechtbar. Und eigentlich war die Idee mal halt, so eine Selbstbestimmung der Frau oder die Rechte der Selbstbestimmung halt durchzusetzen im Liberalfeminismus, also auf so einer bürgerrechtlichen Ebene. Heute geht es ja darum, dass irgendwie alles oder alle sexuellen Handlungen besprochen werden sollen, um halt einen Übergriff zu verhindern. Zum Beispiel, du hast, glaube ich, auch eine Folge zum Stealthing.
Mhm, genau, ja. Mhm.
Genau, und das wäre ja dann ein Vertragsbruch quasi, ne, weil man vorher nicht seinen Konsent gegeben hat. Wenn man jetzt sagen würde vorher, das wäre okay, dann könnte man das quasi ja nicht mehr kritisieren danach, nach dieser Theorie. Ich finde, man sollte das trotzdem kritisieren, wie dem auch sein. Ne? Also die Sache beim Consent, mein Problem mit dem Consent ist, dass da ein Geisteszustand expliziert wird, aber nicht reflektiert wird. Und ich glaube, der plakativste Fall ist, der aber, wie ich das Gefühl habe, zumindest in meinem Freundeskreis wirklich wichtig ist immer noch, ist, wenn eine Frau einen Typen erlaubt, sie zu schlagen beim Sex und das vorher konsensmäßig abgesegnet wurde und alles ist gut. Abgesehen davon, dass sich der Mann dann häufig doch nicht daran hält und noch Dinge macht, die irgendwie nicht abgesprochen wurden, ist ja auch die Frage, warum hat der Mann überhaupt Lust daran? Also möchte ich das nicht trotzdem problematisieren? Und dann die nächste Frage wäre natürlich, naja, warum hat denn die Frau Lust da drauf? Und also diese Consent-Theorie guckt halt nicht in die Köpfe rein. Also eben, weil es auf so einer Vertragsebene bleibt, wird es schwierig da zu schauen, naja, ist denn das Begehren, das geäußert wird, nicht vielleicht an sich eben, wie gesagt, Stichwort, zugerichtet? Und sollte man sich nicht damit auseinandersetzen, warum so häufig der Mann darauf Lust hat und auf das und das und die Frau auf das und das und na, all diese Dinge. Es geht halt einfach nicht weit genug und guckt nur vor die Köpfe und ist auf so einer, ja, auf so einen performativen Akt, der quasi einen Zustand herstellen soll, der dann abgesichert ist, aber diese Absicherung gibt es eben nicht, wenn man schon auf so einer Subjektebene gibt, weil eben Begehren nicht in einem Raum stattfindet, der ohne patriarchale Gewalt funktioniert.
Das heißt, wir dürfen unser Begehren auch nicht als, also das wird ja in liberal- und queer-feministischen Kontexten ganz oft auch so gesehen, dass quasi Sex oder unser Begehren es fast schon sowas wie ein Freiraum ist vom Patriarchat, wo dann alles eigentlich erlaubt ist, wenn man davor Ja dazu sagt. Und du plädierst dafür, dass eben dieser Bereich in einem besonderen Maße sogar durchzogen ist von patriarchalen Vorstellungen.
Genau, und es berührt natürlich das Intimste quasi der Subjekte oder von uns allen. Und deswegen einerseits sperre ich mich auch so dagegen, Sex nur als politisch anzusehen, also quasi die Sexverweigerung als feministisches Instrument, wie das ja die Fibier-Bewegung auch macht, ne? Weil ich mir denke, na, die Frau betrügt sich ja dann selber irgendwie um ihr Begehren. Also wir haben es ja auch verdient, quasi unseren Spaß zu haben. Begehren gehört ja auch zum Subjekt dazu.
Und die Frage ist, braucht man Männer dafür?
Ja. Lass mich weiter ausführen.
Sorry.
Und also ich meine, das ist natürlich erstmal schade, ne, wenn man sagen muss, okay, die Situation ist so desolat, es geht nicht mehr, ne, wir müssen uns halt davon frei machen. Und ein paar Radikalfeministinnen, zum Beispiel Valerie Solanas, sagt ja, eigentlich kann die Frau auch ohne Sex leben, der Mann ist nur das Biest. Ist natürlich auch falsch. Ja, voll richtig, braucht man Männer dafür. Wenn man halt in der Situation ist, nur auf Männer zu stehen, dann wird halt was fehlen. Kann man für sich ja selbst die Rechnung machen, ob man das jetzt das Risiko, das es ja tatsächlich ist, damit Männern eingehen möchte oder nicht. Aber das nur als politisches Instrument zu sehen, ja, spart halt so ein bisschen den Fakt aus, dass es natürlich intime Bedürfnisse gibt, die nicht nur politisch durchzogen sind, sondern eben, naja, auch, ja, an also natürlich alles ist politisch, ne, aber halt abseits dessen natürlich auch ihre Berechtigung haben, so. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich angefangen habe. Was war die andere Seite, die ich sagen wollte? Ach, genau, jetzt habe ich es wieder. Und es quasi komplett apolitisch zu sehen, das hatten wir jetzt, glaube ich, schon zu Genüge besprochen. Das geht natürlich nicht, weil, also, wenn man Feministin ist, und das sind wir ja hoffentlich alle, dann akzeptiert man natürlich den Status quo nicht, weil der ist einfach unerträglich und so wollen wir nicht weiterleben. Und so haben Frauen schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, wie auch immer, gelebt. Und dieser Zurichtung muss natürlich was entgegengesetzt werden.
Eine meiner Lieblingsfeministinnen auf Instagram, da heißt sie, glaube ich, Tanja zeigt, früher auf Twitter hieß sie Tanja sagt, hat mal sehr, sehr sarkastisch geschrieben, wenn sie gefragt hat, ob sie einen Boyfriend hat, beantwortet sie diese Frage mit, nein, habe ich nicht, aber dafür einen Puls. Das,
ja, sehr gut.
Ja, fasst meine Position in der Sache ein bisschen zusammen auch. was wollte ich dich noch fragen? Genau, dein Text stellt ja so ein bisschen diese Idee der Emanzipation über das Begehren gegenüber mit dieser Idee der Emanzipation des Begehrens, was so deine Idee ist. Also wir müssen quasi das Begehren an sich emanzipieren. Wie können wir das denn bewerkstelligen in den gegenwärtigen Verhältnissen?
Ja.
Oder wie sieht überhaupt dann auch ein emanzipiertes Begehren aus am Ende? Was ist denn so die Vorstellung davon?
Achtung, jetzt kommt hier eine typische Adorno-kritische Theorie. Okay. Resignationsrede, nee. Also immer, wenn ich über diese Themen spreche, dann ist eigentlich so meine letzte Bitte an mein Gegenüber, bitte frag nicht, was tun. Weil ich kritisiere immer alles und gerne und dann kommt diese Frage und dann, haha.
Es ist auch die schlimmste Frage, die wird mir auch immer gestellt, ich hasse sie, weil ich weiß es ja auch nicht.
Und dann kann man natürlich sagen, ja, die Debbie, die labert hier nur rum, sagt irgendwie alles ist Mist und hat dann aber gar keine Lösungsvorschläge. Naja, also sagen wir mal so. Wir sind alle Subjekte geworden innerhalb falscher Verhältnisse. Und dann ist natürlich die Frage, wie können wir von diesen Verhältnissen ausgehen, von dem Falschen ausgehen, das Richtige denken, bla bla, es gibt kein Richtiges und Falschen, ne? Wenn wir doch schon eigentlich, ich sag jetzt mal so blöd, irgendwie einen vernebelten Blick haben, beziehungsweise unser zugerichtetes Begehren. Natürlich, dadurch, dass wir sagen, es ist schon falsch, bejahen wir etwas. Oh, da habe ich was durcheinander gemacht. Also wir bejahen ja ein Richtiges, wir bejahen das befreite, mündige Subjekt und vor allen Dingen natürlich im Feminismus ist das Ziel ja nochmal etwas deutlicher, was wir haben wollen. Ne? Wir wollen halt als die Menschen, die wir sind, anerkannt werden. Und ich denke, das Schwierige auf der Ebene des Begehrens ist halt, dass es sich natürlich herausbildet in gewisser Weise auch in der Kindheit, wo man halt sehr vulnerabel ist, wo man ausgeliefert ist und nicht viel der Umwelt entgegensetzen kann, weil man eben radikal abhängig ist von einer Fürsorgeperson beispielsweise. Und dann ist der Drops nicht unbedingt schon gelutscht, aber so, dann muss man erstmal damit umgehen, was aus einer geworden ist. Ne? Und wir wurden eben an patriarchalen Herrschaftsverhältnissen geprägt. Ich würde vieles über die Forderungen wirklich der Reflexion und Auseinandersetzung mit innerpsychischen Verhältnissen beantworten wollen, also die einerseits Frauen sich stellen müssen, aber vor allen Dingen eben auch Männer mit einer radikalen Kritik an Männlichkeit, an männlicher Gewalt, auch mit den Teilen, die vielleicht verdrängt wurden. Natürlich ein bisschen fies. An das Verdrängte kommt man, wenn überhaupt, nur durch eine Psychoanalyse dran. Aber gut, das vielleicht brauchen das auch alle Menschen, ich weiß es nicht, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also einmal ne, diese innerpsychische Ebene, die individuelle Ebene und dann natürlich feministischer Kampf. Und dafür das Problem beim heterosexuellen Begehren ist ja dadurch, dass es auf ein Gegenüber baut, das männlich ist, dass offenbar ja auch irgendwie die Männer ein Faktor sind, die ihren Teil dazu tun, jetzt gerade natürlich einen schlechten Teil. Aber eigentlich braucht es halt leider auch die Männer, um auf der Ebene natürlich des heterosexuellen Begehrens eine Verbesserung halt zu bewirken. Und deswegen braucht es eben Allies oder wie man es auch immer sagen will, also Männer, die eben auch ja, Männlichkeit verraten und sich wirklich mal auseinandersetzen mit dem, was sie tun und was sie vielleicht auch wollen. Und ich würde sagen, wenn man sieht, dass man irgendwelche Begehren nach sexuellen Handlungen hat, die man eigentlich vielleicht kritisch sieht, dann sollte man auch wirklich erstmal innehalten und schauen, muss ich dann an diesem Punkt weitermachen. Eine befreite Sexualität in unfreien Verhältnissen zu erreichen, wird schwierig werden. Das heißt nicht, dass wir nicht weitermachen müssen.
Das war jetzt eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort. Gibt es noch irgendetwas, das du gerne noch loswerden würdest, dass ich dich jetzt nicht gefragt habe, was dir noch wichtig ist?
Ja, ich würde tatsächlich gerne noch über Pornografie sprechen. Das ist ja auch ein großes Spaltungsthema, weil ich finde, dass auch nochmal im Hinblick auf Männlichkeit da gerade vielleicht einiges auch ausgeblendet wird. Also der Vorwurf von Frauen, Menschen, wie auch immer, die feministische Pornografie produzieren oder schauen oder einfach gut finden, ist ja häufig an so ja, sexnegative, in Anführungsstrichen, Feministinnen, dass diese irgendwie so ein Ressentiment gegen Sex haben oder so allgemein ein bisschen argwöhnisch sind und irgendwie eine Sphäre der Frau aufgeben, über die doch eigentlich ja auch Befreiung möglich wäre. Und ich glaube, dass da häufig in Anführungsstrichen sexnegative Feministinnen so mit Konservativen in einen Topf geworfen werden. Also konservativ.
Ah, das war etwas, was ich dich sogar noch fragen wollte. Sorry. Ja, go ahead. Sorry, ich habe dich unterbrochen, weil ich so. Ah, ja, genau, das wollte ich noch besprechen. Konservativismus versus feministische, kritische Positionen, ja.
Genau, here we go. Yeah. Also, genau, Konservative haben natürlich erstmal was gegen Pornografie gehabt, weil es irgendwie, ja, also das muss ich ja jetzt nicht alles erklären, ne? Irgendwie das Verruchte und oh, und wir haben doch eigentlich das Familienmodell und bla bla und alles andere soll eigentlich nur im Kämmerchen stattfinden und findet angeblich gar nicht statt, wie auch immer. Und in Pornografie sieht man ja nicht reproduktiven Sex. Und die Frau wird ja auch deswegen gesellschaftlich unterdrückt, weil ihre reproduktive Potenz, also ihre generelle Fähigkeit, Kinder zu bekommen, ob das jetzt bei jeder konkreten Frau der Fall ist, ist erstmal nebensächlich, zum allgemein gesellschaftlichen Gut gemacht wird. Das heißt, man möchte die Frau kontrollieren, man möchte sie ja als Mutter haben und dann später soll sie auch die Care-Arbeit übernehmen, all dies. Natürlich muss man zugeben, dass es ein bisschen aufgeweicht wurde. Also man darf jetzt auch Sex vor der Ehe haben und man darf auch Kondome haben. Hat ja auch am Ende des Tages der Mann was von, ne? Vielleicht auch deswegen. Wie auch immer. Auf jeden Fall, was trotzdem noch ja Konservativen vielleicht vorzuwerfen wäre, ist also so eine allgemeine Lustfeindlichkeit. Was noch so ein bisschen da dran hängt, ist ja auch Homophobie oder LGBT-Feindlichkeit. Also, ne, weil natürlich Homosexuelle nicht reproduktiven Sex haben, wurde es ja auch damals abgelehnt und heute natürlich auch aus so einem bestimmten Männlichkeitsverständnis, das sich davon abgrenzen muss. Da ist überhaupt nicht alles zugesagt. Ich habe es jetzt gerade extrem verkürzt, bitte verzeiht mir. So, das Problem von in Anführungsstrichen sexnegativen Feministinnen ist ja eben nicht, dass sie lustfeindlich sind oder sagen so, oh, die Frau muss ja Kinder bekommen, sondern dass sie sich eben dieser Gewaltebene in der Pornografie bewusst sind. Und ich meine, die Nachfrage nach feministischen Pornos ist ja relativ gering. Paulita Pappel beispielsweise, die hat auch ein Buch geschrieben, Porno positiv, glaube ich, heißt es. Die sagt, sie möchte die Gesellschaft ändern, Porno für Porno. Also sie schreibt der feministischen Pornografie halt so ein gesellschaftsveränderndes Moment zu und sagt halt, über diese Diversifizierung von Körpern und Praktiken kann man halt natürlich das Bild auf Sexualität ändern. Das Problem ist ja, dass die Nachfrage nach frauenverachtenden Inhalten in der Pornografie ja viel höher ist als nach so feministischen, in Anführungsstrichen, Pornos. Und das liegt nicht daran, dass es irgendwie so ein komisches, ach, das Angebot ist nur zu klein, Gemengelage wäre, sondern, das habe ich ja eben schon gesagt, dass die männliche Sexualität, also der Mann, ja genau nach diesen Inhalten verlangt. Also die werden ja immer krasser, es muss ja immer eine Steigerung in der Brutalität geben. Ich will jetzt gar nicht mehr weiter da ins Detail gehen, ich finde es einfach nur schrecklich. Die meisten Männer interessieren sich ja gar nicht für irgendwie die Diversifizierung von Körpern und das Angebot nur zu machen, sorgt nicht dafür, dass es angenommen wird, ne? Deswegen wieder Kritik an Männlichkeit und nicht nur irgendwie ein Entgegenstellen von vielleicht besseren Filmen. Dass die Produktionsbedingungen da besser sein mögen und für einige Leute das auch sicherlich positive Effekte hat, wenn die sich das anschauen, das will ich jetzt gar nicht von der Hand weisen, aber es hat halt keine gesellschaftstransformative Kraft, so wie einige das eben behaupten. Genau, das vielleicht nochmal dazu. Und ich denke, diese allgemeine transformative Kraft eigentlich bei der Pornografie ist ja eher die, dass sich wirklich so ein Weiblichkeitsbild bei einigen jungen und immer jünger werdenden Männern ergibt, die halt auch gefährlich für Frauen ist, ne? Und dass Frauen ja auch dann meinen, das ist ja auch eben so, ist ja nicht nur eine Behauptung, da gibt es ja auch Studien drüber, oder auch jung meinen, ne? Männer, dass Sex so aussehen würde, wie es da eben dargestellt wird. Also diese Gewaltkomponente irgendwie normalisiert wird. Das ist natürlich was einige sexpositive Feministinnen halt wieder versuchen, von der Hand zu weisen. Aber wenn dem eben nicht so wäre, dann müsste man ja auch nicht von der transformativen Kraft eben der Bilder sprechen. Und die haben halt eben eine Macht und der Markt wird halt durch Misogynie strukturiert und Rassismus übrigens auch ganz krasses.
Eine Sache, die du jetzt implizit gesagt hast, die ich gerne noch explizieren würde, weil es, glaube ich, wichtig ist, nämlich, dass einerseits geleugnet wird, dass Pornografie sozusagen eine negative Auswirkung hat auf die Geschlechterverhältnisse, dann aber gleichzeitig eine transformative Kraft in einem positiven Sinne konzertiert wird oder dass wir das Grund hergenommen, warum Pornografie überproduziert wird in einem feministischen Sinne. Ja, das ist ein Widerspruch, das hast du auch gerade auf. Das wollte ich nur noch mal explizieren.
Genau, das hast du knackiger gesagt als ich, danke.
Was ich ja in den letzten Monaten sehr auffällig fand, war, und zwar in dieser ganzen Debatte um den Fall Pellicot, und das sage ich jetzt deshalb, weil ich gestern eine Folge mit Yvonne Wieler zu dem Thema aufgenommen habe, und auch in Bezug auf dieses Vergewaltiger-Netzwerk, das diese Steuerung F-Doku aufgedeckt hat, wo es um sogenannte ich glaube, man nennt es chemische Unterwerfung, ging, wo Frauen sediert wurden, um dann missbraucht zu werden, und dann wurden die Videos ausgetauscht und so weiter. Und was mir da immer fehlt in der öffentlichen und veröffentlichten Debatte ist, der Blick drauf, dass genau das eine der beliebtesten Pornokategorien ist.
Mhm.
Also die eigentlich Vergewaltigung, und zwar nicht nur im heterosexuellen Kontext. Ich habe mir sagen lassen, dass das auch bei Schulen Pornos irgendwie eines der beliebtesten Kategorien ist, also jemanden quasi, der schläft, zu vergewaltigen.
Ja.
Es wird natürlich nicht als Vergewaltigung verkauft dann in diesen Pornos, aber halt unter Anführungsstrichen Sex mit jemandem, der gerade bewusstlos ist oder schläft. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist die Debatte darüber, wie sehr prägt die Pornografie, die wir sehen, unser Begehren. Und natürlich auch dann eine Debatte darüber, was auf diesen Plattformen gezeigt wird und ob das denn alles tatsächlich, wenn wir jetzt auf dieses Konsensprinzip wieder zurückgehen, konsensual ist oder ob da nicht eigentlich Vergewaltigungshandlungen eigentlich hochgeladen, also als aufgenommene Vergewaltigungshandlungen hochgeladen werden, weil die Plattformen das ja auch nicht wirklich kontrollieren, was hochgeladen wird. Also es hat so diese zwei Aspekte, finde ich. Einerseits so dieses, was wird eigentlich, was von dieser Pornografie, die konsumiert wird, ist auch in einem liberal-feministischen Sinne Vergewaltigung und hängt auch zusammen mit diesen Netzwerken, die ja jetzt aufgedeckt wurden. Also was wird eigentlich so produziert? Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, was ich gerade sage, es ist ein bisschen wirr, aber auf der anderen Seite auch eben, wie sehr wird unser Begehren durch Pornografie geprägt, und es fehlt mir total, diese zwei Aspekte.
Ja, zum einen Punkt oder zum ersten Punkt erstmal mit, kann man überhaupt Konsens geben, wenn man dann, naja, nicht mehr Bewusstsein ist. Ich meine, da gäbe es auch Streitigkeiten drüber in der Konsenstheorie. Die kenne ich nicht allzu gut, weil ich auch eher selber quasi nicht mit dieser Praxis operiere. Aber ich glaube, die meisten Positionen sind, du kannst halt nicht dazu konsenten, ne, weil du kannst es halt nicht zurücknehmen. Und deswegen ist auch so, dass viele Konsenstheoretikerinnen oder Anwenderinnen, wie auch immer, halt sagen, dass Pornografie nicht in Ordnung ist. Weil sobald es einmal im Internet ist, ist es halt super schwer, ja, das wieder rauszubekommen. Und deswegen, ja, ne, das ist natürlich schon eine reflektiertere Ebene. Also das finde ich auch ja super gut, das so zu sehen. Ne, kann man das eben nicht Konsens nennen. Das eigene Begehren strukturiert wird durch Pornografie. Vielleicht waren wir ein bisschen zu unscharf. Also Begehren, und ich habe euch jetzt Lacan erspart.
Ja, danke schön. Das ist immer der Teil, wo ich aussteige.
Genau. Also Begehren muss ja nicht nur die sexuelle Handlung meinen, sondern kann ja auch was anderes meinen. Eine Sehnsucht nach irgendwas, was uns fehlt. Eine Sehnsucht nach einem verlorenen Objekt, in Klammern Lacan. Und das ist natürlich was jetzt nicht dadurch, dass ich ein paar Mal ein Porno geguckt habe, irgendwie strukturiert wird. Ne? Ich glaube, was da vielleicht eher eklatant wäre, ist vielleicht bei jungen Frauen der Druck, ach, ich muss das machen, das wird von mir erwartet. Dann kommt die patriarchale Dividende hinzu. Wenn ich jetzt nicht abliefere, wer weiß, was mir dann noch blüht, vielleicht wird es dann schlimmer. All sowas, also eine große Angst vielleicht, die ich dann nochmal auf der weiblichen Seite verorten würde. Und ich glaube, bei Männern, ich möchte jetzt nicht zu viel Mitgefühl haben, aber es ist natürlich auch ein Performance-Druck, der sich dadurch ergibt, ne? Durch diese Filmchen, die man sieht. Also auch die Angst vielleicht, dass das weibliche Gegenüber irgendwie sowas erwartet. Hier, wie gesagt, ich möchte Männern nicht die Verantwortung absprechen. Bitte verhaltet euch nicht so. Und nur weil ihr irgendwie meint, da sowas gesehen zu haben, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, klar, also habe ich ja eben schon gesagt, es hat auf jeden Fall enorme Auswirkungen. Das Begehren an sich ist ja schon strukturiert, wahrscheinlich, wenn man den ersten Porno guckt. Ich glaube, wie alt ist man dann heutzutage? Es gibt so Studien, aber sehr jung, genau. Aber, ne?
Ich habe mal gelesen, 9.
Ja, okay.
Aber das kann jetzt auch falsch sein. Also es ist so, ja, ich habe mal gelesen, wie so mit 9 kommen Kinder so zum ersten Mal über das Smartphone in Kontakt mit Pornografie, aber das mag auch nicht stimmen.
Ja, also Begehren ist halt, wie gesagt, ein psychoanalytischer Begriff, so wie ich ihn jetzt verwendet habe, das würde sich vorher schon ausbilden. Aber eine konkrete Sexualität, genau, die wird dann natürlich gebildet oder immer noch gebildet, sagen wir mal so. Und ich glaube, man muss da wirklich ein bisschen trennen zwischen, was meine ich zu müssen, was meine ich begehren zu müssen, und den eigentlichen, tatsächlichen Bedürfnissen, seelischen Bedürfnissen. Da möchte ich mich jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht gibt es da ein paar Studien zu, die es besser wissen als ich.
Ich wollte nur noch mal erklären, dass ich nicht meinte, dass auch Vertreterinnen der Konsenstheorie der Meinung sind, dass Sex mit bewusstlosen Menschen jemals dem Konsensprinzip entsprechen könnte. Das glaube ich, das habe ich nicht damit gemeint. Was ich damit meinte, ist, dass auf diesen Plattformen ja möglicherweise auch deshalb, oder dass möglicherweise auch, nee, so rum, dass die Idee ist bei dieser Pornografie, dass die Vergewaltigung, die stattfindet, ja keine ist, sondern dass die Person ja eigentlich nicht schläft. Also die Idee ist ja, dass die das spielt eigentlich auf diesen Plattformen.
Und dann habe ich dich falsch verstanden.
Genau, dann wäre es quasi in dieser Theorie ja konsensual, ne? Wenn ich jetzt spiele, wenn ich mich jetzt schlafend stelle und jemand hat Sex mit mir. Mein Punkt war, dass man ja nie wissen kann, was dort hochgeladen wird und ob das nicht tatsächlich einfach Vergewaltigungsvideos sind.
Ja, einerseits das und andererseits, also wenn wir wieder zu McKinnon zurückgehen, warum empfindet denn jemand Lust dabei, eine schlafende Person zu vergewaltigen, ne? Also selbst wenn es nur gespielt ist, dann also mir reicht das nicht aus. Also
nee, mir auch nicht, aber ich meinte nur, innerhalb dieser Theorie könnte es ausreichen, ne? Dass man dann sagt, sie spielt das ja nur vor. Ja.
Ich wollte noch eins zum Konsens sagen. Ja. Und zwar, ich glaube schon, dass vor allen Dingen so in der linken Szene, linken Bubble, wie auch immer, wo ich mich ja auch ein bisschen bewege, wo das ja schon praktiziert wird von einigen, dass es vielleicht ein paar punktuelle Verbesserungen vor allen Dingen für Frauen ja gebracht hat, ne? Allein schon durch den Szenedruck jetzt, dass der Mann irgendwie meint, vielleicht fragen zu müssen vor anderen Handlungen, was vom, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, keine Ahnung, so alt, ich bin noch nicht so alt. Also ich bin schon 20.
Okay. Und das wird dann für feministischen Sex gehalten.
Wir fangen nochmal an.
Ja, was denn?
Ich wollte mein Alter nicht sagen. Wo war ich gerade? Ja. Also genau, in einer linken Bubble-Szene, wie auch immer, wird ja jetzt schon häufig Konsenstheorie oder wie auch immer die Praxis angewandt und halt gefragt durch Männer vor ein paar sexuellen Handlungen, ist das okay oder nicht. Dann frage ich mich, gut, warum hast du es nicht vorher gemacht? Okay, bist vielleicht nicht drauf gekommen, schon kritisch genug. Dann gibt es ja diesen Szenedruck, dass einige das jetzt, wie gesagt, machen. Und ich denke schon, dass sich die Situation für Frauen halt danach verbessert hat. Einfach, weil jetzt irgendwie zumindest ja das Bewusstsein dafür da ist, dass nicht irgendwie alles in Ordnung ist. Also wie gesagt, es hätte schon vorher da sein müssen, aber the bar is low when it comes to men. Und na, also natürlich hat es in dem Sinne vielleicht Potenziale einer sexuellen Begegnung entwickelt, die in irgendeiner Form dadurch, dass sie eben in diesem Vertragsverhältnis sind, weniger gewaltvoll sind für Frauen. Was natürlich trotzdem nicht weggeht, ist natürlich, also dass mein Gegenüber, der Mann, halt auf den Vertrag scheißt, sorry, und dann halt sagt, okay, ne, ich mache jetzt trotzdem, was ich will. Ne? Also diese Bedrohung ist ja trotzdem im Raum und das wird halt, wie gesagt, vergessen, das nochmal dazu. Und ich denke, eigentlich ist ein gesellschaftlicher Zustand wünschenswert, in dem so ein Vertragsverhältnis nicht notwendig ist. Trotzdem verstehe ich natürlich, dass wir diesen Zustand nicht haben und man versucht, irgendein Instrument an die Hand zu nehmen, um halt ja klarzukommen. Also ich möchte hier nochmal irgendwie natürlich Sympathie und Empathie dafür ausdrücken, dass man eben sowas anwendet, aber halt nicht unter Ausblendung der Gewaltdrohung und patriarchalen Dividende.
Eine Sache oder auf ein Wort, das du gesagt hast, wollte ich nochmal zurückkommen, und zwar, als du über Pornografie gesprochen hast, dass du gemeint hast, einer der Punkte, die von feministischen Porno-Verfechterinnen, nenne ich es jetzt mal, ins Feld geführt wird, ist ja, dass Pornografie auch ein Instrument ist, um unseren normativen, normierenden Blick auf Körper ein bisschen zu diversifizieren, also dass es dann halt eben, dass da halt dann eben nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, dünne Frauen vorkommen, sondern auch dicke Frauen, schwarze Frauen und so weiter und so fort. Mhm. Also die Frage, die ich hier stellen möchte, ist auch so, ist das denn gut, ja, wenn sozusagen dann alle Körper diesem objektifizierenden Blick unterworfen werden und nicht nur dem objektifizierenden Blick, sondern auch der objektifizierenden Handlung. So, ne? Ist es dann, also ich sage das auch als dicke Frau, also ich habe da immer so ein Unwohlsein auch damit, wenn ich mir denke, so ja, cool, also dann sehe ich da halt jetzt dicke Frauen auch, ja, aber gleichzeitig ist dieses, bedeutet das ja auch, dass auch dicke Frauen unterworfen werden. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, die Prämisse von so in Anführungsstrichen feministischen Pornoproduzentinnen ist ja, dass sie nicht unbedingt von einem männlichen Blick ausgehen. Ne? Hm. Also wenn man sagt Diversifizierung, dann stellt man sich vielleicht auch vor, dass wir beide jetzt so einen Film gucken und dann freuen wir uns darüber, ach, da sieht ja jemand aus, mal anders aus wie ich, wie auch immer. Und dann hat uns das schon geholfen, weil wir irgendwie nicht so einen Druck verspüren, irgendwie so auszusehen wie die Frauen in den konventionellen Pornos. Ne? Also es ist vielleicht auch so ein bisschen dann eine Verklärung auf der Seite, dass man irgendwie meint, naja, man hat jetzt einen anderen Zuschauer, eine andere Zuschauerin. Mag vielleicht dann auch statistisch stimmen. Mhm. Natürlich wird es ein anderes Publikum sein, auf jeden Fall. Vor allen Dingen aber auch ein kleineres Publikum, wie ich ja eben schon meinte. Und ja, also ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist jetzt allgemein in der Popkultur, dass so eine Diversifizierung der Körper schon vor allen Dingen auf junge Frauen bzw. Mädchen positive Auswirkungen hat. Also auch aus eigener Erfahrung kann ich sprechen. Es ist irgendwie toll auch zu sehen, weiß das ich, was dann so gezeigt wird. So sehen Körper eigentlich aus. Und ach was, ach alle Frauen haben Haare an den Beinen. Wer hätte das gedacht? Nicht nur ich.
Und dann kam Ozempic.
Bitte?
Ich habe nur gesagt, und dann kam, also das, es gab eine Zeit, wo halt wirklich diversere Körper gezeigt wurden, in einem sehr engen Rahmen. Und dann kam Ozempic.
Ach so. Ja. Ja. Also genau, man hat sich dann irgendwie was erkämpft und dann hat sich das auch wieder. Aber ja. Genau, natürlich, das hat Auswirkungen. Also ich will das jetzt alles gar nicht kleinreden, ne? Was mich nur einfach stört, erstens, es ist immer noch Pornografie, und die Inhalte, nach denen verlangt wird, das ist halt alles frauenverachtend, sexistisch, rassistisch. Und andererseits, man muss halt wirklich diese Subjektebene ansprechen und nicht vergessen, dass Befreiung halt nicht nur ein äußerlicher Faktor ist, sondern auch ins Innere des Menschen treffen muss und erstmal vor allen Dingen auch durch eine eigene Auseinandersetzung mit einer selbst halt angestoßen werden kann. Damit muss es auch anfangen. Mhm. Bei Männern wie bei Frauen.
Mhm. Wobei ich selbst, wenn wir jetzt von Pornografie weggehen und zum popkulturellen, auf einer popkulturellen Ebene, immer so sehr ambivalent war, wenn es um die Diversifizierung von Körperbildern geht, weil ich es einerseits natürlich auch schön finde, Körper zu sehen, die mehr aussehen wie meiner. Ja, das ist natürlich wahr. Aber gleichzeitig habe ich immer den Eindruck, dass dadurch diese Körper, die aussehen wie meine, auch wieder in so eine Gefälligkeit oder in so einen Anspruch, gefällig zu sein, gepresst werden. Also es gibt dann halt nicht nur für dünne Frauen eine Schönheitsnorm, sondern es gibt dann halt auch für dicke Körper eine bestimmte Art, wie sie auszusehen haben. Und es gibt auch auf dicke Körper den Anspruch, dass sie möglichst geil und sexy zu sein haben. Und ich habe immer so diese Ambivalenz in mir, dass ich mir denke, es ist für mich auch ein Stück weit ein Freiraum von einem männlichen Blick, dick zu sein. Ja? Mhm. Und dieser wird mir genommen dadurch, dass ich mein dicker Körper auch sexy sein muss. Weißt du, was ich meine?
Ja, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Ja, kann ich gar nicht weiter so sagen. Klingt auf jeden Fall sehr schlüssig. Was ich noch sagen wollte, ist, wir leben natürlich in spätkapitalistischen Verhältnissen. Sprich in Verhältnissen mit kapitalistischen Produktionsverhältnissen, die Kultur, Intimität, Kunst, alles durchziehen. Mhm. Klammer zu. Und natürlich versucht man sich immer mehr Absatzmärkte irgendwie zu erschließen, ne? Und also so eine Schönheitsindustrie und wie auch immer. Und deswegen ist es natürlich gut, irgendwie möglichst viele Körper abzubilden, um einen möglichst großen Absatzmarkt zu haben, sich natürlich auch selber divers zu geben, was ja auch eine Währung geworden ist für Marketing beziehungsweise als Image. Und es ist ja alles nicht ernst gemeint als Befreiung, ne? Also es ist ja auch nur wieder Gefälligkeit.
Das merkt man
als ökonomischer Faktor, sorry.
Nee, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, das merkt man halt auch daran, dass die Diversität sofort wieder zurückgeht, wenn sie nicht mehr sich verkauft, was wir ja gerade jetzt sehen.
Genau, ja.
Also so diese Diversity ist ein bisschen over, so als Verkaufsargument. Und auch die Diversität von Körpern ist ein bisschen over. Und jetzt sind halt wieder alle schlank zum Beispiel. Ne? Also es ist schnell wieder vorbei, wenn es sich nicht mehr verkauft.
Genau, oder ich meine, zum Pride Month haben wir hier irgendwelche großen Unternehmen, die halt ihr Logo auf Twitter oder X, wie auch immer, Instagram.
Aber nicht in allen Ländern.
Genau, in der Rainbow Flag machen, du hast die Pointe vorweggenommen.
Sorry.
Genau, natürlich nicht in den Ländern, wo Homophobie quasi Staatsräson ist, ne? Ja.
Ach Gott, jedes Mal, wenn jemand den Begriff Spätkapitalismus sagt oder wenn ich ihn selber verwende, denke ich mir so, wann ist das Spät denn endlich vorbei? Weil das Spät insinuiert ja, dass es irgendwie bald zu Ende geht, aber irgendwie wird die Katastrophe immer noch größer, habe ich den Eindruck.
Ich werde auch immer gerügt, wenn ich das sage.
Warum Nein. denn?
Ich glaube, es ist einfach so eine theoretische Streitigkeit. Ne? Was soll das denn jetzt heißen und warum nicht Spätmoderne? Warum nicht nur einfach Kapitalismus? Ist das nicht die Logik des Kapitalismus nur auf die Spitze getrieben? So, ja, bei Gott, nenn es, wie du willst.
Ja. Gut, liebe Debbie, vielen lieben Dank, dass du zu Große Töchter gekommen bist.
Danke für die Einladung.
Gespräch. Gerne.
Danke dir.
Ah ja, jetzt habe ich noch eine Sache vergessen. Magst du den Leuten noch sagen, wo sie dich im Internet finden Und genau, wie, was, wo du, wie publizierst, wo sie dich finden, all das.
Okay. Ja, wie gesagt, also ich schreibe auch für die Jungle World manchmal über die Themen, über die wir jetzt auch gesprochen haben. Und sonst bin ich eigentlich nur auf Instagram zu finden. Ich glaube, das geht, wenn man Deborah Eller eingibt. Oder folgendes, deps-zara.
Werde ich natürlich dann verlinken und ihr werdet das alle finden. Vielen lieben Dank dir.
Danke, bis bald.
Vielen lieben Dank, Deborah, für das tolle Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle relevanten Links, unter anderem zum Essayband, in dem der Essay von Deborah erschienen ist, findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr auch alle Links zu Große Töchter, unter anderem, wie ihr mich kontaktieren könnt, wie ihr Große Töchter auf Social Media folgen könnt, nämlich @großetöchterpod auf Instagram. Mir könnt ihr überall folgen als @fraufrasel. Und wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann könnt ihr ihn supporten, indem ihr diese Folge auf Social Media teilt, indem ihr FreundInnen vom Podcast erzählt und indem ihr ihn mit 5 Sternen bewertet, wo auch immer ihr gerade hört, und indem ihr ihn auf Steady supportet. steadyhq.com/großetöchterpodcast. Der Link ist in den Shownotes. Wir hören einander wieder in 2 Wochen und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.